Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Good Morning Germanistan. Wird jetzt alles besser? Eine Buchvorstellung mit Henrik M. Broder und Reinhard Mohr. Aufgezeichnet am 22. Oktober 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Moderation Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Heute zu einer Vorstellung des Buchs von Henrik Broder und Reinhard Mohr. Good Morning, Germanistan, wird jetzt alles besser. Das Ende der Ampelregierung war wenig glorreich. Wegen der endlosen Querelen und wegen Erfolglosigkeit musste Bundeskanzler Olaf Scholz vor Ende der Legislaturperiode die Segel streichen. Die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar 2025 veränderte die Mehrheitsverhältnisse. Friedrich Merz wurde Bundeskanzler am 6. Mai 2025 und eine neue Regierung, getragen durch eine Koalition von CDU, CSU und SPD, begann ihre Arbeit. Damit verband sich die leise Hoffnung auf eine Wende zum Besseren. Wird jetzt alles besser, ist die Frage, die sich unsere Autoren daher gestellt haben mit ihrem Buch. Darf ich unser bewährtes Autorenduo, das jetzt schon wieder bei uns zu Gast ist, vorstellen? Henrik Broder, geboren 1946 in Katowice, Polen, kam 1958 mit seinen Eltern über Wien nach Köln. Er ist Kommentator des politischen Tagesgeschehens als Kolumnist für die Welt und betreibt die Achse des Guten im Internet als Blog. Er schrieb bereits für Konkret, Pardon, Frankfurter Rundschau, die Taz, die Zeit und den Spiegel und hat auch schon mehrere Bücher veröffentlicht. Reinhard Mohr, geboren 1955, schrieb als Journalist für den Pflasterstrand auch die Taz, die FAZ und den Stern und von 1996 bis 2004 war er Kulturredakteur beim Spiegel. Herr Broder, Herr Mohr, Sie haben das Wort.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Gut, dann fange ich mal ganz kurz an, eine kleine Einführung. Wir haben dieses Buch im April des Jahres beendet. Irgendwann muss man eben auch drucken. Damals war schon klar, Merz wird Bundeskanzler. Und wir sind ja letztlich doch optimistische Menschen und haben dann deswegen auch in diesem Buch ein paar Hoffnungen zum Ausdruck gebracht, dass sich jetzt eben eine nach der Ampel eine andere Politik, also ein Politikwechsel ergibt. Was seitdem geschah, muss ich Ihnen jetzt gar nicht groß schildern. Es ist nur interessant, wenn ich jetzt wieder in dieses Buch hineinschaue, sehe ich alles noch schön und gut zu lesen, aber wie schnell die Zeit vergeht, wie groß die Umwälzungen sind. Alleine schon das, was jetzt praktisch in Nahosten passiert, hat ja extreme Auswirkungen hier auf Deutschland. Und natürlich haben wir alle zusammen feststellen können, dass diese schwarz-rote Koalition eigentlich, auch wenn man ganz freundlich es formulieren will, eine Mésalliance ist. Also das geht eigentlich nicht zusammen, was genau dazu führt, dass man sich teilweise gegenseitig blockiert, dass die entscheidenden Wirtschafts- und Sozialreformen entweder gar nicht oder nur in Form von Kommissionen ihren Weg aufnehmen. Jetzt bei dieser aktuellen Debatte um das Stadtbild, darauf kommen wir nachher noch ausführlicher, sieht man ja, dass sozusagen hier auch ein Kulturkampf im Gange ist. Also die öffentlich-rechtlichen Medien bilden eine Phalanx. Wenn man gestern Abend Tagesschau gesehen hat, sieht man ja ungefähr, dass die Heldin der ersten 5 Minuten Luisa Neubauer hieß. Und dazu kommen natürlich noch die Linken und die Grünen, die jetzt natürlich Morgenduft wittern und volle Kanne draufhauen. Jetzt wird ja inzwischen Herr Merz schon mit Goebbels verglichen, weil er, ohne es vielleicht zu wissen, Stadtbild gesagt hat, ohne zu wissen, dass Goebbels in seinen 30-bändigen Tagebüchern irgendwo das Straßenbild auf dem Juden zu sehen sein erwähnt hat. Und also man sieht, für mich ist damit klar, dass es ein wirklicher, also ein Infight ist, der aber nicht sozusagen offen ausgefochten wird, sondern auf der Seite der Medien wird das übliche Abwehrfeuer oder das hysterische, Schutzfeuer aufgefahren. Und die Union ist natürlich in der ungeheuren Zwickmühle, der Kanzler, bei dem bricht es da manchmal raus. und dann ist er wieder kontrolliert und redet fast wie Frau Merkel. Kurz und gut, wir haben eine wirklich schwierige Lage, auf die, glaube ich, niemand wirklich eine schöne, klare Antwort hat. Vielleicht kriegen wir es ja heute noch raus. Ich würde aber zur kleinen Aufheiterung und zur Erinnerung an letztes Mal einen Text vorlesen aus diesem Buch, der noch nicht sich überlebt hat. Bei der Gelegenheit vielleicht als kleine Vorrede. Wir begrüßen natürlich nicht nur Sie, sondern auch die möglicherweise non-binäre Person, die letztens von der Meldestelle Antifeminismus hier zugegen war, anonym, und nachher dann uns angeschwärzt hat mit schlechtem Deutsch und falschen Zitaten und schlechter Interpretation. Also falls jemand mitschreiben will, immer gerne. Wir sind eine offene, noch freie Gesellschaft. Ich fange einfach mal an und vielleicht überspringe ich, damit wir es nicht zu lang machen. Ist gar nicht so lang. Hier und da mal eine Passage. Eines muss man uns lassen. Hierzulande wird ständig daran gearbeitet, dass falsche Ansichten, unpassende Äußerungen und abseitige Meinungen, ob an der Bushaltestelle, in der Stammkneipe oder im Büro, nicht mehr einfach so im Raum stehen bleiben können wie früher. Dabei geht es nicht um die Strafbarkeit bestimmter Äußerungen, etwa Aufrufe zur Gewalt, sondern um die Ebene darunter, nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Die Kunde ist bis nach Amerika gedrungen. Vizepräsident J.D. Vance nutzte das Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem Rundumschlag gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland. Seit längerem gibt es schon die von der Antonio Amadeo Stiftung betriebene Meldestelle, eben gerade erwähnt, Antifeminismus, bei der anonym vorgeblich frauenfeindliche Äußerungen angezeigt und registriert werden können. Gefördert von Bundesfamilienministerin unter der Grünen Lisa Paus. Ist schon wieder Geschichte. Sehen, wie schnell das geht. Insgesamt 50 unterschiedliche Meldestellen und Portale gibt es in der Bundesrepublik. Darunter, jetzt Zitat, Hessen schaut hin, in einem Wort, eine Meldestelle für rechtsextremistisch und rassistisch motivierte Vorfälle und Hessen gegen Hetze. Dazu viele weitere Melde- und Dokumentationsstellen für menschenfeindliche Vorfälle von Baden-Württemberg bis Hamburg. In der Hansestadt wird die Meldestelle gegen antimuslimischen Rassismus, MARWA, praktischerweise gleich von der Schura, dem Rat islamischer Gemeinschaften in Hamburg e.V., betrieben. Da sind die Islamexperten unter sich. Echte Fachleute, die sich freilich nach islamistisch motivierten Attentaten meist recht wortkarg geben. Ich mache weiter. Die übliche Verächtlichmachung des Christentums oder der katholischen Kirche fällt natürlich nicht unter die Meldepflicht. Auch nicht die unzähligen aktenkundigen Vorfälle, die der Attentäter von Magdeburg, Taleb al-Abdulmohsen, in mindestens 6 Bundesländern über Jahre produziert hat. Seine mörderischen Absichten hat er nicht verborgen. Doch niemand fühlte sich wirklich zuständig, sie weiterzumelden und an zentraler Stelle zu bündeln, um den Mann rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Anders bei der Meldestelle gegen antimuslimischen Rassismus, den es als Tatbestand schon deshalb nicht geben kann, weil der Islam keine Rasse ist, sondern eine Religion. Aber das schert die wackeren Kämpfer gegen Rassismus keineswegs, die in der nordrhein-westfälischen Landesregierung in ihren Amtssesseln sitzen und sich immer neue Ideen für die Vervollkommnung unseres Lebens ausdenken. Denn hier geht es ums Prinzip. Und das heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir wissen, Lenin. Das Denken braucht, anders als es die Philosophin Hannah Arendt mit ihrem programmatischen Buchtitel »Denken ohne Geländer« ausgedrückt hat, einen festen Handlauf und jede Menge Schranken, damit es nicht ausufert und sich selbstständig macht, Irrtümer und Fehlverhalten eingeschlossen. Die Freiheit des Denkens, die zentrale Errungenschaft der europäischen Aufklärung, hat jetzt da ihre Grenze, wo Herr Professor Kemal Bosei Stopp sagt. Das Schöne aber ist, dass wirklich freie Bürger sich einen feuchten Kehricht darum scheren werden. Den Rest regeln die Gesetze. Okay, das war jetzt dieser Teil. Ja. Es ist wie in der Kirche, mal laut, mal leise.
Ich war nicht so optimistisch, dass sich vieles ändern wird, weil dafür fehlen die Voraussetzungen. Es gibt eine Regierung und es gibt eine Opposition normalerweise. Und hier hat sich die Opposition mit der Regierung zusammengetan und spielt Zusammenhalt und Einheit. Das kann eigentlich auf die Dauer nicht gut gehen. Hinzu kommt, dass die Spielräume, also das, was geändert werden könnte, sehr gering sind. Der Bundeshaushalt war schon ausgegeben, bevor er eingeplant war. Dann brachte Kanzler sein Versprechen, es werde eine Schuldenbremse geben, und zwar in einem Maß, das niemand von uns nachzuvollziehen in der Lage ist. Wenn Sie versuchen, sich 500 Milliarden vorzustellen und Sie hören dann, dass den Grünen davon 100 Milliarden für den Klimaschutz versprochen wurden, dann fragen Sie sich zweierlei. Erstens, wo kommt das Geld her? Und zweitens, wofür wird das ausgegeben? Beides schwebt noch irgendwo im Dunkeln. Es war also kein richtiger Regierungswechsel. Es war, wenn Sie so wollen, die Ablösung des Generalsekretärs des regierenden Komitees. Ja, und viel mehr war es nicht. Aber trotzdem, ich hatte meine Schwierigkeiten, weil ich mich an so viele Leute in der Regierung so wahnsinnig gewöhnt hatte, wissen Sie. Und ich vermisse, der Name ist schon gefallen, ich vermisse Lisa Paus. Ich vermisse sie wirklich. Sie hat mit dieser stoischen Ruhe ihre Sätze so heruntergeleiert. Und ich dachte, bin ich noch nicht wach oder ist sie kurz vorm Einschlafen? Und wir verdanken ihr zum Beispiel dieses wahnsinnige Selbstbestimmungsgesetz. Also wenn irgendwann mal eine Gesamtgeschichte der Idiotie des 21. Jahrhunderts geschrieben wird, wird dieses Gesetz in diesem Buch ein ganz großes Kapitel einnehmen. Hier haben wir es zu verdanken, dass sich von nun an jeder Mann zur Frau erklären kann. Ich meine, wenn ich ein Theologe wäre, würde ich Sturm laufen. Wenn ich ein Arzt wäre, würde ich meine Praxis schließen. Wenn ich ein Biologe wäre, würde ich anfangen, wieder an Gott und die bösen Geister zu glauben. Das ist tatsächlich in einem hochzivilisierten, hochentwickelten Land durchgekommen. Jeder Mann kann sich zur Frau erklären. Und es gab ja auch Leute, die vor dieser Entwicklung gewarnt haben, die es vorhergesehen haben. Und nun stehen wir sprachlos, stumm und ergriffen vor jedem Mann, der eine Straftat begangen hat und darauf besteht, in den Frauenteil des Gefängnisses eingeliefert zu werden. Wir haben zuletzt einen solchen Fall gehabt von einem Mann, muskulös, groß, kräftig gebaut, nannte sich, glaube ich, dann Mathilde oder Hannelore, anfangs ist er Heinz oder Martin oder so ähnlich, und bestand darauf, im Frauenknast einen Platz zu bekommen, am besten in einer Mehrbettzelle. Und er hat auch ganz klar gesagt, er freue sich schon, mit den Mädels zusammen duschen zu können. Der Mann klingt verrückt, er ist es aber nicht. Verrückt war der Prozess dieser Gesetzgebung. Ich weiß nicht, das Gesetz sollte wieder zurückgenommen werden. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder nicht. Immer noch nicht. Na nun ja, man war mit Wichtigerem beschäftigt. Das kann man schon verstehen. Diese Regierung hat andere Prioritäten. Aber ich fand Frau Paus hochgradig unterhaltsam. Niemand wäre imstande gewesen, sie im Kabarett auf der Bühne darzustellen. Nicht mal Frau Kabakus würde es schaffen.
Kebekus.
Ich habe immer gedacht, der heißt Kabanos. Frau Kebekus, nicht mal die würde es schaffen, obwohl sie eine Skandalnudel für sich ist. Die zweite Ex-Ministerin, die ich wirklich vermisse, ist Frau Geiwitz oder Gleiwitz. Sie war Wohnungsbauministerin.
Sender Gleiwitz war was anderes.
Ja, aber ich brauche, in meinem Alter braucht man schon so Brücken, wissen Sie, um sich was... Gleiwitz klingt aber eigentlich auch ganz gut, nicht? Geilwitz wäre noch besser, ja. Sie hat sich bei mir tief ins Herz eingegraben mit einem Satz, den sie gesagt hat, als klar wurde, dass im Jahre 2024, glaube ich, das Wohnungsziel von 400.000 Sozialwohnungen nicht erreicht werden würde. Nein, 400.000 Gesamtbau, davon 100.000 Sozialwohnungen, sagte Frau Geiwitz den wunderbaren Satz: Wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Ja, und ich denke, so etwas Ähnliches muss Moses gesagt haben, als er sich dem Heiligen Land näherte und sagte: Wir werden es nie betreten, aber wir halten an dem Ziel fest. Frau Gleiwitz. Und ich habe vor kurzem die neue Wohnungsbauministerin gesehen und ich habe noch nie was von ihr gehört. Ich war ganz überrascht. Und ich muss zugeben, sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus. Und vielleicht kann man auch nicht viel mehr erwarten. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann natürlich bin ich froh, und Sie sind es auch, dass Herr Habeck nicht mehr jeden Abend uns im Fernsehabend verdirbt, noch bevor er richtig angefangen hat. Das Gleiche gilt für Frau Baerbock, die jetzt jeden Tag kleine Videos aus New York postet. Ich war mal eine Weile in New York und ich finde, die richtigen Ecken hat sie immer noch nicht gefunden. Alles zusammen ergibt für mich ein Theater des Absurden. Ich kann mir das alles nicht mehr erklären. Mir geht es seit ein paar Jahren so, ungefähr seit Corona. Hat schon vor Corona angefangen, aber Corona hat es verstärkt. Es ist ein Theater des Absurden, das wir erleben. Ich kann mir vieles nicht mehr erklären. Die normalen Erklärungen wie Raffsucht, Geldsucht, Wichtigtuerei, das haut alles nicht mehr hin. Es hat sich hier etwas wirklich zum Absurden gedreht. Nehmen Sie nur zum Beispiel dieses Hamburger Volksbegehren. Ich meine, die Bundesrepublik hat sich verpflichtet, bis zum Jahre 2045
klimaneutral
zu werden. Irgendwas in mir sträubt sich gegen das Wort, wirklich. Ich habe einen Logopäden und übe mit ihm immer das Wort klimaneutral, aber ich krieg's immer noch nicht raus. Ich meine, das ist völlig absurd. Das ist so, als würden Sie in einem Freibad in eine Ecke das Reinpinkeln verbieten, nicht? Aber im Rest des Beckens ging es dann schon. Bis 2045 soll die Bundesrepublik klimaneutral werden. Wir tragen mit ungefähr 1,5-2% zu CO2-Emissionen bei. Wenn das Land, Gott behüte, ich will es nicht, von der Landkarte verschwinden würde, würde das Klima es nicht mal zur Kenntnis nehmen. Das Klima könnte nicht mal mit der Arschbacke zucken, weil es gar nicht auffallen würde, dass es dieses Land nicht gibt. Trotzdem, die Hamburger, die ich eigentlich bis jetzt immer geschätzt habe, ich habe da eine Weile gewohnt, die Hamburger wollen das schon vorziehen auf 2040. Sie können es gar nicht mehr abwarten, klimaneutral.
Hamburg-Altona, glaube ich, zum 2030.
und Pinneberg wahrscheinlich noch ein Jahr vorher, ja. Nein, ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil das auch physikalisch und technisch nicht geht. Und weil die ganze Klimageschichte ist seit dem Hauptmann von Köpenick der größte Schwindel, der in diesem Land stattgefunden hat. Wirklich. Ich werde es jetzt hier nicht elaborieren. Lesen die Geschichten von Alex Bojanowski auf Welt Online, dann werden Sie es wissen. Aber die Hamburger, die Wahlbeteiligung lag bei ungefähr 42-43%, glaube ich, also unterhalb weniger als die Hälfte. Und davon hat eine knappe Mehrheit für das frühe Vorziehen der Klimaneutralität gestimmt. Das heißt, also im Ganzen war es ungefähr ein Fünftel der Hamburger Wahlberechtigten. Und diese entscheiden über die Zukunft der Stadt, die, wenn man das Volksbegehren jetzt wirklich implementiert, bedeutet, der Hafen wird schließen, der Flughafen wird schließen, die Raffinerien werden schließen, die Fabriken, die großen Gewerbebetriebe. Hauptsache, wir werden klimaneutral. Sitzen zu Hause, halten die Luft an und loben den Herrn, dass er uns so weit gebracht hat.
Aber in Berlin habe ich vor 2 Tagen eine Parole Kreuzberg gesehen, das passt dazu, alles abschaffen. Mit Kreis um die A's. Also ja. Das war die radikalste Lösung. Einfach alles abschaffen.
Kreis war die Antifa.
Aber kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass den Leuten wirklich nichts mehr Besseres einfällt? Also Frau Neubauer muss ja jetzt auch umsatteln. Sie sattelt jetzt um auf das Stadtbild, auf das Thema Töchter.
Ja, da ist es einfach so, was er beschreibt, ist ja die System der Realitätsverweigerung. Ja. Herr Sarrazin ist ja anwesend, man kann nicht mehr rechnen, hochrechnen, Statistiken lesen, einfach logisch schlussfolgern. Das haben wir ja gerade erlebt, dass, glaube ich, die Schüler der 9. Klasse auch in den Fächern Mathe, Chemie, Physik immer schlechter werden. Also rechnen, auch ganz einfache Rechnungen. Meine, die Frau Dröge, der Name ist Programm, ich finde ja, wenn man eine Anwaltskanzlei aufmachen würde, ist dann Hasselmann und Dröge, finde ich, klingt super. Jedenfalls, Frau Dröge hat ja im ZDF bei Markus Lanz auf mehrfache Nachfragen nicht mal gewusst, Fraktionschefin der Grünen, wie hoch der Bundeshaushalt ist. Und auch ein anderer Parameter, der Zuschuss für die Rentenversicherung, die unser einer im Kopf hat, das sind da riesige Zahlen, Also daran sieht man auch, Realität spielt immer weniger eine Rolle. Und das ist jetzt ja auch in den letzten Tagen hochgekocht bei dieser Stadtbild-Thematik. So unglücklich die Bewertung von Merz war, also unscharf und eigentlich nicht wirklich genau genug, da hätte man viel zu sagen können noch, so irre ist diese Hysterie, die ausbricht, dass plötzlich alle meinen, man würde jetzt hier den nächsten Deportationszüge auf die Schienen legen, alle würden diskriminiert, aber jeder weiß, was er gemeint hat, jeder gutwillige Mensch in Deutschland, der ja draußen rumläuft ab und zu, auf den Marktplätzen, in den Bahnhöfen, in den Fußgängerzonen und so weiter, in Schwimmbädern.
Auf den Weihnachtsmärkten?
Auf den Weihnachtsmärkten. Vor 10 Jahren hatten wir ja diese wunderbare Silvesterfeier auf der Kölner Domplatte. Das war der Ausgangspunkt. Also alle diese Dinge kommen dann in der Wahrnehmung dieser Klientel, dieser Phalanx der Abwehr. Es ist psychologisch schon interessant, dass sie einfach frei nach Freud Verleugnung betreiben. Und die Wucht, also die Anstrengung, das zu verleugnen, ist so groß, dass man alle anderen praktisch Richtung Goebbels schieben muss, also Merz, aber auch alle anderen als Rassisten, Faschisten und so weiter. Und das halte ich wirklich inzwischen, mich erschüttert das, auch gestern Abend bei der Tagesschau, heute egal, unisono, das ist wirklich wie ein gesellschaftliches Krankheitsbild. Die normalen Leute, also ganz aufrechte Leute überall in der Provinz, erzählen einem dies und das in Mannheim. Nicht nur, ich rede gar nicht mehr von diesen Messerattacken in Würzburg, in Nürnberg, in Mannheim, sondern ich rede von dem Alltag, auch der Alltag in den Schulen, wo immer mehr muslimische Schüler Gebetsräume fordern, vor Gericht einklagen, wo muslimische Schüler ihre muslimischen Mitschülerinnen zwingen, Kopftuch zu tragen oder bedrängen. Oder den Ramadan einzuhalten. All diese Sachen, alles Teil des Stadtbildes. Das Schlimmste, finde ich, zwischendurch gesagt, ist die Bildung, also das, was an Bildung fehlt, weil das ist die Katastrophe von morgen, wenn die Leute nicht mehr das haben, was wir früher hatten, Aufstieg durch Bildung, dann geht es nur bergab mit dem Land und dann bleibt natürlich auch nur Kriminalität, Bürgergeld alias Grundsicherung oder irgendwie rumlungern. Und das ist eben auch dann Teil des Stadtbildes, was man sieht. Und ich finde es wirklich unglaublich, in meinem alten Magazin Der Spiegel heute einen Kommentar einer Frau natürlich, die auch diese Realität total abwehrt. Nein, es ist, wer ist denn das Hauptopfer von dieser muslimischen, machistischen Männergewalt? Kann man statistisch sehen, BKA-Statistiken, so. Aber die schreibt dann, Migration ist nicht das Problem. Ja, das wäre auch zu allgemein, sondern Armut.
Und?
Dass es Armutsmigration gibt, kommt bei ihr überhaupt nicht vor. Und es kommt auch nicht vor, dass völlig klar ist, dass Facharbeitereinwanderung was komplett anderes ist, als was, was wir jetzt haben. Und ich bin ja gebürtiger Frankfurter im fortgeschrittenen Alter. Und ich weiß noch, in Frankfurt lief das ganz wunderbar. Erst kamen Italiener, dann kamen die Griechen, dann kamen die Jugoslawen. Und zwar, sie kamen in die Arbeit. Sie haben Deutsch gelernt auf der Arbeit. Inzwischen sprechen Italiener in Frankfurt besser Hessisch als ich. Gibt es wirklich Kellner, die sprechen besser. Und das Thema war überhaupt nicht, dass man sich darum kümmern musste, dass die auch alle versorgt werden, Integrationskurse kriegen. Nein, die haben die selbst integriert mit Mühen, ganz natürlich. Aber in Frankfurt am Main, solange ich da gelebt habe, habe ich nie irgendwelche Riesenkonflikte zwischen Nichtdeutschen oder Deutschen erlebt. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Aber es soll eben nicht zur Kenntnis genommen werden und es hat riesige Folgen für die Politik. Zurück zu Herrn Merz und seiner Koalition. Es ist, ich verteidige immer ein bisschen ihn, das ist auch ungeheuer schwer mit dieser SPD, mit der linken Fraktion im Bundestag und bei dieser Medienlandschaft, die wir haben, Sachen auszusprechen und durchzusetzen. Der Einzige, der in seiner ruhigen Art ein paar Fortschritte gemacht hat, ist Herr Dobrindt.
Und Herr Broder, wie sehen Sie das?
Ich sehe es eigentlich genauso. Ich meine, ich könnte jetzt auch ins Café gehen, es würde an dem Tatbestand nichts ändern, dass wir da ziemlich gleicher Meinung sind. Ich bin nur noch viel pessimistischer, weil ich glaube, dass bestimmte Vorgänge irreversibel sind. Sie können, wenn Sie sich bei einem Autokauf vertan haben, können Sie das Auto zurückgeben, verkaufen, verschrotten, was auch immer. Sie haben materiellen Schaden. Aber der Schaden, der durch die Propaganda für das Elektroauto angerichtet wird, der ist irreversibel. Und ich frage mich, wo sind unsere Experten? Also nehmen wir mal an, das ist eigentlich zurzeit mein Lieblingsthema, nehmen wir mal an, es wird gelingen, die gesamte Automobilität auf Elektro umzustellen. Nehmen wir das mal an. Das geht schon mal gar nicht, aus Gründen, die ich jetzt nicht ausführen will. Das ist technisch in der kurzen Zeit, die man sich vorgenommen hat, nicht zu schaffen. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass die Tankstellen schließen oder sich nur noch auf den Verkauf von Coca-Cola, Zigaretten und Schokolade konzentrieren. Das würde bedeuten, dass die Raffinerien, die Diesel und Benzin und andere Treibstoffe liefern, ihre Arbeit einstellen müssten. Das wäre ein enormer Schaden für die chemische Industrie. Es würde einen gewaltigen Aufschwung an Arbeitslosigkeit geben, aber wir hätten dann die Elektromobilität. Ich meine, die hätten wir immer noch nicht, weil das Netz jetzt schon seine Belastungsgrenze ist. Aber nehmen wir das mal an. Und wir stehen jetzt vor einem Projekt, das gerade aktuell verhandelt wird. Es müssen jetzt im Laufe der nächsten 10 Jahre 70 oder 71 Gaskraftwerke gebaut werden. Weil sie brauchen diese Gaskraftwerke als Sicherheit und die Option B, um genug Energie herzustellen, produzieren und vertreiben zu können, für den Fall, dass es eine Dunkelflaute gibt, dass mal weder die Sonne scheint noch der Wind weht, aber die Industriebetriebe und die privaten Haushalte müssen mit Strom versorgt werden.
Das nennt sich Grundlast.
Grundlast, genau. Die Grundlast muss da sein. Also stellen Sie sich vor, ich komme nochmal zum Autobeispiel zurück, Sie kaufen sich ein Auto, das fährt ganz prima, ist ganz toll, aber es hat irgendein Problem und deswegen kaufen Sie sich gleich ein zweites Auto, für den Fall, dass das erste Auto nicht geht. Die Beispiele können Sie weitertreiben, nicht? Man kann sich so zum Beispiel im Zuge der Islamisierung so eine ähnliche Ehegesetzgebung vorstellen, nicht wahr? Wenn es mit der ersten Frau nicht klappt, dann werden wir schon eine Lösung finden im Rahmen der Herstellung des Kalifats in diesem Land. Das ist das eine. Ich habe vorhin gesagt, die meisten Geschichten sind einfach irreversibel. Irreversibel ist die Zerstörung funktionierender Kraftwerke, sowohl Kohle wie der Atommeiler. Man kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Das heißt jetzt allenfalls, dass man eine Schadensbegrenzung durchsetzt. Aber die ist auch kaum machbar, weil die Parameter feststehen. Sie brauchen bestimmte Mengen an Energie. Sie brauchen dazu eine bestimmte Arbeitsquote. Und Sie können es dann eigentlich nicht hinnehmen, dass jeden Monat 10.000 industrielle Arbeitsplätze wegfallen. In einem Jahr fallen in Deutschland ungefähr 100.000 bis 120.000 industrielle Arbeitsplätze weg. Davon etwa 50.000 in der Automobilindustrie. Und Sie werden keinen Tag keinen Tag erleben, dass Sie in den Zeitungen nicht lesen, welche Betriebe gerade wie viele tausend Menschen entlassen wollen oder schon entlassen haben. Die Ruhe, mit der man das in diesem Land hinnimmt, ist mir eigentlich unheimlich. Was ist passiert? Also okay. Ja, und dann vielleicht noch ein Wort und dann können wir mit der Lesung weitermachen. Dieses Land ist in einem hysterischen Dauerzustand. Vor 2 Tagen lief auf Arte eine ganz gute Dokumentation, Sie waren da auch vertreten, über diese Potsdam-Konferenz, nicht? Die beinahe mit der Ausrufung des Vierten Reiches geendet hätte. Diese Dokumentation, muss man sagen, war eigentlich ganz ordentlich. Und die Leute von Korrektiv kamen da nicht so ganz gut weg. Aber Sie erinnern sich, es sind Hunderttausende von Menschen auf die Straßen gegangen, die aus einem anderen Anlass nicht auf die Straße gehen würden. Es war plötzlich möglich, durch die solide Organisation des Vorfeldes des Familienministeriums und durch die Finanzen aus dem Fonds Demokratie leben, Hunderttausende von Menschen zu mobilisieren, die Angst hatten, dass es hier demnächst zu einer narzisstischen Machtergreifung kommen würde. Das ist eine Hysterie. Das ist mit keinerlei tatsächlichen Umständen und tatsächlichen Bedingungen des Alltags mehr zu erklären. Ein leider viel zu früh verstorbener Freund, die Eltern werden ihn noch kennen, Johannes Gross, ein wunderbarer Mensch, ein hochgebildeter Kopf, der hatte einen Satz geprägt, den ich immer wieder zitiere, weil er so wunderbar ist. Je länger das Dritte Reich tot ist, umso stärker wird der Widerstand gegen Hitler und die Seinen. Das ist ein genialer Satz, es ist tatsächlich so. Wo bin ich gelandet, wenn ich im Fernsehen Menschen sehe, die auf Tafeln mit Tafeln auf Demonstrationen gehen und auf diesen Tafeln sehen sie ein Hakenkreuz, das von einer Faust zerschlagen wird. Aber es ist immer noch das Hakenkreuz. Offenbar ein Symbol von einer unglaublichen Attraktivität, Anziehungskraft und einem geradezu libidinösen Reiz. Man kann doch nicht sich gegen den Faschismus stellen und zugleich mit einem stilisierten Hakenkreuz durch die Stadt laufen. Und das ist, was in diesem Land ständig passiert. Man ist dabei, 33 zu verhindern. Nicht irgendjemand müsste doch aufstehen und sagen, vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, können wir die Uhr nicht zurückdrehen. Da gibt es sehr schöne Filme, Zurück in die Zukunft, aber praktisch und technisch ist es nicht machbar. Aber das ist die große Leidenschaft in Deutschland, ein neues 33 zu verhindern. Ich habe damit gewisse Schwierigkeiten. Ich merke, ich sage das in aller Offenheit, dass ich mich innerlich ein bisschen von dieser ganzen Szenerie des hysterischen Widerstandes entferne, dass ich das alles nicht mehr ernst nehmen kann. Ich war jetzt 10 Tage in Süditalien. Es war wunderbar. Ich habe nur einmal am Tag kurz in meinen Computer geschaut. Und es gibt noch ein anderes Leben. Das Leben hier wird zunehmend schwieriger, umständlicher und vor allem psychisch anstrengender. Es ist kein Zufall, gestern oder vorgestern berichtete die Tagesschau über eine Zunahme von psychischen Krankheiten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat ungefähr 1/4 der Bevölkerung unter psychischen Störungen zu leiden. Vielleicht war das immer so. Vielleicht wissen wir es heute, weil es erhoben wird. Vielleicht ist das nicht immer erhoben worden. Aber ich finde das schon einen alarmierenden Befund. 1/4 aller Menschen und leiden unter psychischen Störungen. Und wir leben aber trotzdem immer noch in Wohlstand. Aber Wohlstand ist relativ. Alle Vierteljahre legt der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Untersuchung vor, wonach immer mehr Menschen an den Rand der Armut geraten. An der Armutsgrenze oder schon unterhalb der Armutsgrenze leben. Ich frage mich, wie kommt das? Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass der Staat und die staatlichen Einrichtungen über 1 Billion Euro jedes Jahr für Sozialleistungen ausgeben und dass trotzdem immer mehr Menschen in die Armut geraten? Irgendwas stimmt nicht. Und ich kann sagen, auch was nicht stimmt, wo sich das Land verrannt hat. Und dann mache ich erstmal kurz Schluss. Die Klimapolitik und die Zuwanderungspolitik sind sehr kostspielige Unternehmen. Die genauen Kosten weiß man nicht. Es gibt keine Gesamtstatistik, aber es geht über den Zeitraum mehrere Jahre in die Billionen. Und vielleicht ist es das, was dieses Land völlig überanstrengt. Nicht nur ökonomisch, sondern auch psychisch. Vielleicht können die Leute bei dieser rapiden Entwicklung nicht mitkommen. Und dann sind nicht die Leute dran schuld, sondern eben die Leute, die uns diese Entwicklung eingebrockt haben.
Man könnte noch als Drittes hinzufügen, dass diese Idee, was ich vorhin schon sagte, Aufstieg durch Bildung oder eben auch Aufstieg durch Arbeit immer mehr in Verruf gerät. Wir haben ja diese Chill-Kultur, Teilzeit, das bisherige Bürgergeld lädt ja auch ein zu diesem schönen Modell. Bürgergeld, Wohnung, Heizung bezahlt, bisschen Schwarzarbeit, keine allzu großen Ansprüche, dann geht das wunderbar. Und wir finanzieren einfach Millionen Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht arbeiten können, wollen oder dürfen, keine Ahnung. Und das ist schon mal sozusagen ein Sockel, der immer größer wird im Augenblick, auch super teuer und der auch die ganze Gesellschaft nach unten drückt letztlich, auch von der Stimmung her. Denn viele wissen gar nicht mehr, was das für eine Befriedigung sein kann, eine tolle Arbeit zu machen, einfache oder schwierige. Ja, Selbstverwirklichung nicht durch irgendwie lange Reisen durch Lateinamerika, sondern durch eine sinnvolle Arbeit, bei der man ja aufsteigen kann, in immer neue Aufgaben hineinwächst. Wer ist denn schon 40 Jahre Edeka-Kassiererin? Das ist auch so ein statisches Modell. Aber da wir diese Probleme alle nicht richtig lösen können, haben wir andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, letzten paar Jahren, dass in den großen Zeitungen immer mehr Ernährungswissenschaftler, Experten, Studien veröffentlicht werden, die sagen, wie wir uns eigentlich gesund ernähren können, bis wir dann irgendwie 100 oder 120 Jahre alt werden. Und ich will Ihnen gerade mal aus diesem Buch ein bisschen was daraus vorlesen zum Thema Frühstücken Sie unbedingt oder lassen Sie es bleiben, aber essen Sie mehr Senf. Es war auch in Friedrich Merz' schönem Sauerland gute Tradition, Immer schon gab es Empfehlungen für eine gesunde Ernährung, mehr oder weniger wissenschaftlich fundiert. Früher war es die Großmutter, ist Kind. Heute sind es ganze Bataillone von Experten. Die Älteren erinnern sich noch an die Werbeparole, die Milch macht's. Was genau, wurde nicht erklärt. Aber man sah rote Kinderbäckchen und fröhliche, sportlich aktive Menschen in allen Lebenslagen. Inzwischen raten Ernährungswissenschaftler zum genauen Gegenteil. Möglichst keine Weidemilch. Dazu kommt die grassierende Laktoseintoleranz, die selbst tolerante, weltoffene Menschen befällt. Ähnliches gilt für die gute Butter. Früher ein Muss, in Notzeiten ein Luxus, heute bitte nicht. Selbst ausgesprochene Naturprodukte geraten unter Verdacht. Haferflocken, Zitat, Wunderwaffe oder Fettfalle, ruft die Fachzeitschrift Hör zu im Alarmton. Und Kartoffeln, Kohlehydrate, Hände weg davon. Nun heißt es plötzlich, Kartoffeln sind ein Superfood voller Flavonoide und Anthocyane. Keine Ahnung. Die neue Wunderwaffe heißt Intervallfasten. Machen wir gerade hier. Von abends bis zum nächsten Mittag nichts zu sich nehmen außer Wasser und Tee. Nein, ruft der nächste Ernährungsberater. Frühstücken wie ein Kaiser, Abendessen wie ein Bettler. Also ade, du wunderbare Trattoria Roma. Ade erst recht, du herrlicher Monte Spertoli Reserva 2018. Denn auch das haben wir während des letzten Dry January gelernt. Jeder Tropfen Alkohol ist Gift. Reines Nervengift. Selbst für eine als erwachsener Mann gelesene, trinkende Person ist schon ein Weizenbier am Abend zu viel. Als hätten sich alle Internisten, Ernährungsphysiologen, Foodwatcher und Neurologen verschworen, prasselten diese Informationen zu Jahresbeginn auf all jene, die noch einen kleinen Weinkeller besitzen und während der Live-Konferenz der Fußball-Bundesliga männlich gelesener Kicker ihr Chiemseer hell trinken. Apropos, zu den übelsten Esskatastrophen, zumal bayerischer Ureinwohner, gehört die Leberkässemmel, Franz Eberhofers Leibspeis. Das beliebteste und schlimmste Junkfood Süddeutschlands. Sie besteht aus, Zitat, Weißmehl und einer Art Wurstscheibe mit Fleischresten minderer Qualität, viel Salz und Zusatzstoffen. Als Krönung wird sie oft mit einem Spezi kombiniert. Also Hände weg.
No go.
Dieses sehr gemeine, ja vernichtende Urteil stammt von Professor Dr. Med. Andreas Michalsen, Internist und Professor für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité. Dringend rät er auch von Limonaden, schreiben Sie bitte mit, Energy Drinks, abgepackten Snacks, Wurst jeder Art, Fertig- und Tiefkühlgerichten, Keksen, Gebäck, Margarine, verarbeiteten Milchprodukten wie Fruchtjoghurts und Pudding, Konservengerichten und Frühstückscerealien ab. Sie alle enthalten zu allem Unglück auch noch Emulgatoren, künstliche Aromen, Süßfarbstoffe und Konservierungsstoffe. Auf perfide Weise, so Michalsen, tricksen sie dabei die Sättigungsmechanismen in unseren Gehirn und Darm aus. So werde im Gehirn das Belohnungshormon Dopamin beim Verzehr dieser Produkte besonders stark aktiviert. Zitat, Dopamin sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen. Und zwar schon kurz, nachdem wir die Tüte Chips aufgemacht haben. Nach dieser Lektüre würde sich manch einer gerne einen ordentlichen Schnaps gönnen. Aber halt, um Gottes Willen. Es gibt Alternativen. Esst mehr Senf, warb jahrelang ein Händler auf dem Berliner Kollwitzmarkt. Ein anderer empfahl Lavendelöl, auch zum Einreiben. Aber sonst Brokkoli-Auflauf, Nüsse, eingeweichter Leinsamen, Fasten-Brigitte-Diät, da ist guter Rat teuer. Endlich richtig essen, lautet einer der zahllosen einschlägigen Ratgeber, ohne den manche kaum noch einen Bissen herunterkriegen. Vor der Mahlzeit soll ein Glas Wasser mit Essig getrunken werden, dann immer zuerst, Achtung die Reihenfolge, das Gemüse reinschaufeln, nachfolgend Fette und Eiweiße wie Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, anschließend Kohlenhydrate, etwa Nudeln, Kartoffeln, Reis. Zum Schluss Süßes und viel Sport. Man hat die Szene plastisch vor Augen, wie Top-Manager, Führungskräfte der deutschen Wirtschaft, geborene Vorbilder, also nach dem Business-Lunch mit amerikanischen Investoren plötzlich aufstehen und losrennen, wenn es sein muss, mit Anzug und Krawatte. Are you crazy, Sven Oliver? Hören Sie gerade noch beim Hinausstürmen auf dem Weg zum Englischen Park. Moderne Quacksalberei, Pfusch am Teller, pure Unsinn. Als ob im Magen nicht sofort alles zusammengemixt, verdaut und dem Stoffwechsel im Darm zugeführt würde. Schon wahr, aber der Trend ist klar. Niemand kann heute mehr einfach drauf losessen und wer es doch macht, wie Bauarbeiter in der Mittagspause, gefährdet sein Leben mehr als auf dem Hochgerüst im 32. Stock. Wissen ist Macht, sagte der englische Philosoph Francis Bacon vor ein paar hundert Jahren. Und heute kann sich erst recht niemand mehr darauf hinausreden, aber nichts gewusst. Aber sie ist der Mensch von Anbeginn an gewesen. Er handelt oft wider besseres Wissen, gegen modernste wissenschaftliche Erkenntnisse und den Ratschlag bester Freunde. Wenn es ihn überkommt, dann greift er spontan ganz tief aus dem Bauch heraus zur Currywurst, die in Ketchup und Mayonnaise badet und Pommes, die den letzten heißen Fettaufguss gerade so überlebt haben. Dazu einen Flens oder eine Cola oder auch zwei. Das Wunder, diese furchtbar unvernünftige Spezies hat sich in den letzten 300.000 Jahren rasant vermehrt. Kein Zufall. Unsere Großmutter kannte das Rezept. Esst, Kinder, esst. So ist auch der kleine Friedrich aus dem Sauerland groß und stark geworden. Danke.
Gut, dann lese ich auch mal was vor. 197, eine Sekunde bitte. Es ist uns vielleicht schon aufgefallen, dass es seit ein paar Jahren, nicht lange, 4-5 Jahren, einen Begriff gibt, der lautet unsere Demokratie. Also wenn es logisch gesehen, wenn es unsere Demokratie gibt, muss es auch die Demokratie der anderen geben, nicht wahr? Also wenn es die Demokratie der Fischer gibt, müsste es auch die Demokratie der Bauern geben. Oder wer ein Hobby-Eisenbahner ist, sagt die Demokratie der Hobby-Eisenbahner. Andere wiederum setzen auf die Demokratie der Hobbygärtner. Ich bin sehr skeptisch, ob das mit unserer Demokratie auf die Dauer gut geht. Friedrich Merz sagt es, Olaf Scholz sagt es, Robert Habeck sagt es, Saskia Esken sagt es, Lars Klingbeil sagt es, Armin Laschet sagt es, Sarah Wagenknecht sagt es, Wolfgang Kubicki sagt es, die Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche sagt es, Markus Söder sagt es, Anton Hofreiter sagt es, Claudia Roth sagt es, Annalena Baerbock sagt es, Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt es, Gregor Gysi sagt es, der regierende Bürgermeister von Berlin sagt es, Boris Rhein sagt es, Manuela Schwesig sagt es, Georg Restler sagt es, Maybrit Illner sagt es, Christian Lindner sagt es, Alexander Dobrindt sagt es, Markus Sanz sagt es, Ralf Stegner sagt es, unsere Demokratie. Alle sagen es. Aber was wollen sie damit sagen? Unsere ist ein Besitz anzeigendes Fürwort, ein Possessivpronomen. Man sagt, unsere Ehe, unsere Kinder, unsere Familie, unser Haus, unsere Ersparnisse, unsere Reise, unser Glück oder Unglück, unsere Zukunft, unser Schrebergarten. Es gab mal in den 90er Jahren einen Werbespot, in dem zwei Schulfreunde, die sich lange nicht gesehen hatten, einander zu überbieten versuchten, wie weit sie es gebracht hatten. Einer zog drei Fotos aus der Tasche, knallte sie wie Skatkarten auf den Tisch und rief, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Worauf der andere ihm einen verächtlichen Blick zuwarf und zu einer Retourkutsche ansetzte. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Außerdem meine Pferde und meine Pferdepflegerinnen. Drei junge, gut aussehende Frauen. Dazu die Visitenkarte seines Anlageberaters. MeToo gab es damals noch nicht. Niemand regte sich darüber auf, dass Frauen einem Mann als Assets gutgeschrieben wurden, zusammen mit Häusern, Autos, Booten und Pferden. Demokratie ist ein Dingwort bzw. Hauptwort, das für sich allein oder in Begleitung eines klärenden Adjektivs stehen kann. Liberale oder illiberale Demokratie, repräsentative Demokratie, parlamentarische Demokratie. daneben gab bzw. gibt es noch im globalen Süden und in Teilen der Dritten Welt Volksdemokratie-Republiken wie Angola, Albanien, Äthiopien, Nordkorea und die DDR. Demos kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Volk. Demnach wäre eine Volksdemokratie oder Volksrepublik ein Pleonasmus, wie weißer Schimmel, runder Kugel oder kantige Würfel. In einer Volksdemokratie vollzieht sich der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Wann diese Transition abgeschlossen ist, eine Gesellschaft das Elend des Kapitalismus hinter sich gelassen hat und im Paradies des Sozialismus angekommen ist, wo die Diktatur des Proletariats verwirklicht wurde, das entscheidet natürlich nicht der einzelne Bürger, sondern das Zentralkomitee, das Politbüro der regierenden Arbeiterpartei oder das Personal der volkseigenen Suppenküchen. Der Übergang kann sich gelegentlich etwas hinziehen, wenn es in den Organen, auf die es ankommt, Meinungsverschiedenheiten gibt, ob der richtige Moment bereits eingetreten ist. Ähnlich verhält es sich mit der Ankunft des Messias. Die einen glauben, er sei schon da, die anderen, er wäre noch unterwegs und werde demnächst eintreffen. Unsere Demokratie ist ein schwammiger Begriff. Wenn es unsere Demokratie gibt, dann müsste es auch eine Demokratie der anderen geben. Was unterscheidet sie voneinander? Ist die eine vielleicht ein Ableger der anderen? Es könnte, vermute ich, etwas mit der demokratischen Mitte zu tun haben, einem weiteren hybriden Begriff aus der Vorratskammer des Demokratieleben-Programms der Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Die demokratische Mitte ist ein informeller Zusammenschluss der Parteien der Mitte, einer Volksfront, der praktisch alle im Bundestag vertretenen Parteien angehören, außer der AfD. Es gibt keine Brandmauer gegenüber der Linkspartei oder dem BSW. Die Linke hat bis vor kurzem noch den Ministerpräsidenten in Thüringen gestellt. Sie sitzt in den Koalitionsregierungen von Bremen und Mecklenburg-Vorpommern mit am Tisch. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist an den Regierungen in Brandenburg und Thüringen beteiligt. Und wenn der AfD immer wieder vorgeworfen wird, sie würde da ansetzen, wo die NSDAP aufhören musste, wie zuletzt auf einem Rosenmontags-Themenwagen in Düsseldorf, scheint man der Linkspartei längst verziehen zu haben, dass sie sich unter Beibehaltung des Personals aus dem Schoß der SED herausgemändelt hat. Die AfD gilt als in Teilen gesichert rechtsextrem und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Linken wird eine solche Ehre nicht zuteil. Wie kann das sein? Unsere Demokratie soll sich inklusiv anhören, ein Angebot an Menschen, die sich einbringen wollen, hat freilich einen schwer exklusiven Unterton, wie einst die Formel unserer Kreise, als es noch ein Bürgertum gab, das auf Abstand zu den niederen Schichten achtete. Unsere Demokratie grenzt aus. Ein gewagtes Spiel im Umgang mit einer Partei, die bundesweit jeder fünfte Wähler gewählt hat und im Osten der Republik jeder dritte.
Was reitet denn da unsere Politiker? Was denken Sie denn? Die scheinen ja wirklich zu hoffen, dass die Probleme im Land sich irgendwie so von selbst lösen und dann so wie von Zauberhand die AfD einfach verschwindet oder... Manchmal hat man auch den Eindruck, dass es irgendwie bei den CDU-Politikern so innerlich kocht, ne? Und dann bricht es manchmal heraus, wie so Äußerungen wie Stadtbild oder Sozialtourismus.
Aber was wir jetzt ja so erleben, auch mit dieser jüngsten Debatte Stadtbild, ist ja die Verlängerung der Realitätsverweigerung. Und sie begreifen einfach nicht, wenn man das sozusagen die CDU und Teile der SPD, der eher rechte Teil noch als bürgerliche Mitte bezeichnen wollte, dass man damit die Ränder immer weiter stärkt. Die Linken bilden jetzt diese Antifa-Gruppen, die durchs Land demonstrieren. Also mich erinnert das jetzt gerade auch ein bisschen an diese Korrektivgeschichte, wenn auch noch in kleinerem Maßstab. Ich warte auf die ganz große Lichterkette. Und die AfD kann einfach sozusagen nur zuschauen. Und man hört ja immer mehr auch im eigenen Bekanntenkreis von Leuten, die dann sagen, ich habe einen Bruder, Volljurist und sonst wie, der jetzt irgendwie doch AfD wählen könnte. Und die Parteien der bürgerlichen Mitte begreifen einfach nicht, dass sie die AfD immer weiter stärken, wenn sie so rumeiern, wenn sie nicht eine klare Kante zeigen. Aber die Konstellation ist jetzt ja auch fatal, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich warte auch, meine, wenn die Union 35% bekommen hätte oder 40%, hätte man sagen können, man macht einen Versuch mit einer Minderheitsregierung, die sich dann wechselnde Mehrheiten sucht. Ist aber mit 28,5% einfach nicht möglich. Und so sorgt die Brandmauer dafür, wissen ja inzwischen alle, die denken können, dass die Union gezwungen ist, mit den Parteien links der Mitte zu kooperieren, bis hin zur Linkspartei, wenn es um Zweidrittelmehrheiten geht. Und gleichzeitig machen diese linken Parteien eben Propaganda gegen Merz, gegen die Union, sodass also Merz von zwei Seiten Feuer bekommt, von der AfD sowieso, aber eben auch von dem ganzen linken links-rot-grünen Spektrum und dabei noch unterstützt von den Medien. Man muss natürlich auch eins sagen, wenn man mal über die Grenzen hinausschaut, nach Frankreich zum Beispiel, da ist es wirklich nicht viel anders. Und die Franzosen sind noch ein bisschen weiter, da geht ja nichts mehr. Du hast Le Pen auf der einen Seite, die Le Pen-Partei, dann diesen verrückten Mélenchon, auch ein rasender Antisemit nebenher, und andere Parteien der Linken, und in der Mitte schrumpft es immer weiter vor sich hin. Der letzte Präsident der Konservativen ist jetzt gerade im Gefängnis gelandet, ist auch irgendwie ein verrückter Kommentar der Zeitgeschichte. Und der Präsident Macron weiß nicht weiter. Ich glaube ja persönlich nur als Frankreich-Liebhaber, die Franzosen brauchen wieder einen König, den sie köpfen können. Und bevor Macron nicht weg ist, ändert sich da nichts. Also nur meine Meinung zwischendurch. Aber deswegen sollten wir nicht nur über sozusagen unser eigenes Elend beklagen hier in Deutschland, sondern es ist ja auch in Holland, es ist in vielen anderen Ländern, Österreich teilweise, ja eine ähnliche Konstellation, dass die alten bürgerlichen Parteien in die Minderheiten geraten. Erinnern Sie sich mal dran, noch vor 20, 30 Jahren hatten Union und SPD 80-90%. Und es ist geschrumpft auf jetzt 38. Und andererseits auch die linke Front ist ja nicht wirklich stark. Regen Sie mal zusammen, stellen Sie zusammen, SPD, Linkspartei und Grüne kommen jetzt auf, in den Umfragen auf 36%. Also auch nicht regierungsfähig. Und dann haben wir die AfD als Block. So. An der Stelle muss ich selbst bekennen, dass ich auch nicht wirklich weiß, was ich raten sollte. Also der einzige Rat wäre der Schluss mit dieser Realitätsverweigerung. Ob jetzt in der Wirtschaft, im Sozialbereich, ist ja genau dasselbe. Sobald man irgendwie anfängt, nur Kürzungsvorschläge zu machen, Dinge wegzunehmen, unter uns auch diese Mütterrente, muss das sein zum Beispiel, ja? Sofort ein Riesenaufschrei von allen Seiten, und sie können, das ist auch ein Phänomen dieser Wohlstandsgesellschaft, in der wir ja noch leben, sie können nichts zurücknehmen. Sie können immer nur mehr obendrauf satteln, also mehr Schulden machen am Ende, was wir ja jetzt gerade tun, aber auch insgesamt in Europa. Und in Frankreich ja auch, die wollen jetzt die Rente wieder zurückdrehen auf 62 Jahre, also Renteneintrittsalter im Schnitt 62, vielleicht sogar noch bei einigen weniger. Das ist irre. Aber auch da sind die Menschen offenbar nicht bereit, zurückzustecken, länger zu arbeiten oder Anschnitte hinzunehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem der europäischen Wohlstandsgesellschaften auch, ja, die sich daran gewöhnt haben, dass es immer besser geht, immer mehr. Und inzwischen, das Irre ist ja, dass wir diese Einwanderung jetzt haben, die ja zum Teil wirklich eine Armutseinwanderung ist, wir uns also weiter schwächen damit, statt dass wir uns stärken. Natürlich gibt es Migranten, die hier das Land stärken, selbstverständlich. Und nicht zu wenige. Aber wir machen so viele Fehler gleichzeitig, gerade auch bei der Jugendbildung, Schule, an den Unis wird jeder Dritte bricht das Studium nach ein, zwei Semestern ab, ist auch völlig irre, Fehlallokation von Ressourcen und so weiter. Also man kann es endlos aufzählen, aber da hilft da eigentlich dann immer nur eins, die Sache bei den Hörnern packen. Also sagen, es ist jetzt so, wir müssen da rauskommen, wir müssen das und das ändern. Und im Nachhinein muss man schon sagen, ich halte Gerhard Schröders Putin-Liebe für unmöglich, aber er hat damals mit der Agenda 2010 Mut bewiesen, hat auch was bewirkt. Und die SPD begreift es bis heute eben nicht. Die sind jetzt bei 14% angelangt und sie haben den Schuss immer noch nicht gehört. Frau Baas hört den Schuss nicht, obwohl sie aus Duisburg kommt und dort alles vor der Haustür hat, was man sehen kann. Und das ist etwas, was mich manchmal auch wirklich zu Hause vor dem Fernseher zur Verzweiflung treibt. Er hat recht, entweder nach Südtirol gucken oder Bergwandern oder was auch immer, ist es kaum zum Aushalten. Und dann noch zum Schluss noch ein letzter Aspekt. Es fällt einem auf, dieser ungeheure Opportunismus in den Parteien, aber auch in den Medien. viele, man hört dann auch so als Kollege, viele sehen das durchaus auch anders. Also die wollen auch nicht gendern in den Nachrichten. Aber sie wissen genau, wie jetzt ja einige Kollegen auch berichtet haben, öffentlich, unter anderem auch die Julia Ruß als Beispielfall. Jeder, der nicht irgendwie auf dieser Klaviatur mitspielt, dieses halb links, halb grün im Milieu, der wird ausgesondert. Also dieser Kollege von Frontal 21 zum Beispiel hat der geschildert, ein langer Kollege, wie er da an den Rand gedrängt wurde, nur weil er aufgedeckt hat oder versucht hat, einen Film zu machen über diese fantastische Frau Schlesinger vom RBB. Und nebenher, also Tom Buro, der WDR-Intendant, hat also bis vor einem Jahr noch fast 500.000 Euro im Jahr bekommen. Ja, bei dieser Leistung dieses Senders, also da kann man nur staunen. Aber das sind halt alles Sachen, die muss man direkt angehen und da muss man auch Mut haben. Das meine ich. Es gibt einfach zu wenig Mut, zu wenig Zivilcourage, die ständig vor sich hergetragen wird. Man muss auch in den Behörden, auch Behördenleiter müssen mal sagen, auch jetzt zum Beispiel Jobcenter und so weiter, müssen einfach mal die Zahlen auf den Tisch legen und Lebenserfahrungen auch öffentlich machen, dass es gar nicht geht. Dann höre ich auch auf mit den Totalverweigerern, darum geht es überhaupt nicht. Diese kleine Zahl von Leuten, die also absolut offensichtlich nicht arbeiten wollen. Nee, aber viele gehen irgendwo hin, bewerben sich, habe ich selber schon von Gastronomen gehört, vom Jobcenter geschickt, stellen sich aber so doof an oder so unverschämt oder wie auch immer, dass sie ihren Stempel abholen können, ist eh ungeeignet. Das ist ja der Fall ganz häufig, neben der mangelnden Qualifikation. Und an diesen ganzen Stellen, das sind so viele Baustellen, müsste man eigentlich arbeiten. Aber dazu müsste man auch die Dinge offen beim Namen nennen. Und das passiert einfach immer weniger, wenn Sie schauen im Fernsehen, ja, Frühstücksfernsehen, ist wie alles weich gespült, auch jetzt diese Stadtbildgeschichte. Also da bin ich tatsächlich auch nicht optimistisch. Aber es hilft ja nichts, oder? Also man muss ja weiterleben und versuchen, das Beste zu machen.
Naja, aber es zeichnet sich ja schon auch ein gewisser Unmut ab und Wandel ab. Und die Amerikaner versuchen ja jetzt schon so die Rosskur, ne? Die versuchen jetzt innenpolitisch wirklich die, man kann ja fast schon sagen, die Pferde im Fluss zu wechseln, ja, und Trump versucht alles irgendwie umzukrempeln, was nicht richtig läuft, und er löst sehr, sehr intensive Reaktionen aus, vor allem bei den Intellektuellen und bei den Medienschaffenden hier in Europa. Denken Sie, dass sowas Ähnliches auch in Europa möglich wäre?
Also bei Trump, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich halte ihn wirklich für eine narzisstische Persönlichkeit. Man könnte auch sagen, narzisstisch gestört. Gut, das ist jetzt der eine Aspekt. Der andere ist, was ich finde, bei allem, was man auch mal mit der Kettensäge, ja, bildlich anpacken muss, es geht nicht, dass man sozusagen den Rechtsstaat aushebelt. Also was er da teilweise versucht, das können wir ja alle verfolgen, wird ja auch von Gerichten, die er selber teilweise eingesetzt hat, also mit den Leuten, wird das ja auch schon gestoppt. Also da würde ich sagen, Europa hat da auch eine andere Kultur. Und man wird sehen, wie weit Trump kommt. Das haben wir in 7 Monate. Man sieht ja auch, die Friedensstiftungen im Nahen Osten und unter Ukraine sind ja noch nicht so richtig erfolgreich verlaufen. Also auch innenpolitisch wird da richtig Gegenwind, ganz unabhängig davon, dass man natürlich jahrelang Probleme da hat auch laufen lassen, die er jetzt sozusagen mit aller Gewalt angeht. Aber ich glaube eben, das wird dann sofort wieder Widerstand hervorrufen, sieht man ja jetzt auch. Und man muss sich schon an die geltenden Gesetze halten, wenn man sie nicht vorher ändert. Meine Meinung.
Ich glaube nicht, dass der Blick nach Amerika viel nutzt, weil auch Trumps Bäume wachsen nicht in den Himmel. In einem Jahr oder anderthalb Jahren sind die Midterm-Wahlen. Und dann kann sich wieder einiges ändern. Ich glaube, dass wir uns wirklich konzentrieren müssen auf eine rücksichtslose, schonungslose Analyse der Zustände in diesem Land oder, wenn Sie so wollen, meinetwegen in Europa. Und es muss das Motto gelten, hart gegen sich selbst und brutal gegen die anderen. Das muss sozusagen als Handlungsprinzip sich etabliert haben. Schauen Sie, ich habe gestern oder vorgestern, ich nehme so viele Nachrichten auf, dass ich anfange, sie schon zu verwechseln. Und das geht, glaube ich, vielen so. Gestern oder vorgestern war jedenfalls ein Bericht über die Wahlen, die neu gewählte Ministerpräsidentin in Japan. Japan hat zum ersten Mal eine Frau als Ministerpräsidentin. Die hätten mal irgendwo in Deutschland anrufen und fragen sollen, wie es so mit Frau Merkel gelaufen ist. dann wäre vielleicht die Wahl in Japan anders verlaufen. Aber es ist nicht mein Problem. Interessant war an diesem Bericht, dass es kein Bericht war, sondern eine Einordnung. Es wird ja nur noch eingeordnet. Eingeschätzt und eingeordnet. Also die Frau ist gerade ein paar Stunden im Amt und die Tagesschau oder war es heute, in was einer der beiden findet, die ist schon jetzt ein Versager. Die Frau ist gegen die Ehe für alle. Sie ist gegen Abtreibung. Sie ist gegen diesen LGBTQIMRS-Zirkus. Sie ist als Ministerpräsidentin eines industriellen Landes nicht tragbar, sagt die Tagesschau. Ich meine, mir ist schon klar, das große Problem der Wahl, des Wahlrechts ist, dass wir in Polen, in Dänemark, in Holland, Israel, Amerika und jetzt in Japan nicht mitwählen dürfen. Nicht wahr? Wenn wir das dürften, würden die Wahlen ganz anders verlaufen. Die Leute wissen nicht, was sie sich antun, indem sie uns nicht mitwählen lassen. Ich erlebe das jeden Tag. Ich erlebe das jeden Tag. Dieser unglaubliche, also ich meine, man kann den Deutschen vieles unterstellen oder nachsagen. Sie sind aber nicht kriegsbegeistert. Sie haben ein vernünftiges Verhältnis zu anderen Völkernationen. Sie reisen viel. Es ist nicht alles kaputt. Aber diese Besserwisserei, nicht? Dieses permanente Ratgeben, zugleich verbunden mit einer unglaublichen Beharrlichkeit beim Negieren von Tatsachen. Thilo Sarrazin sitzt heute mit uns hier. Willkommen, Herr und Frau Sarrazin. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, was für eine Art von Kampagne gegen ihn im Jahre 2010 betrieben wurde. Hat ein Buch geschrieben und das einzig Verkehrte an dem Buch, das sagt er selbst, ist, dass es noch untertrieben war. Es ist alles noch schlimmer gekommen. Und ich kann mich daran erinnern, weil ich zu den wenigen gehörte, die sich hinter ihn gestellt haben. Das war in diesem ganzen wunderbaren großen Land mit 80 Millionen Menschen vielleicht 5 Journalisten, die zumindest meinten, man muss ihm das Recht geben, seine Meinung zu äußern. Nicht? Die Kanzlerin fällt da das Todesurteil. Das hat noch nie ein deutscher Kanzler beim Buch gesagt. Naja, vielleicht einer aus den Übergangsjahren 32, 33. Sie sagte, das Buch sei nicht hilfreich. Ich meine, ein Buch muss nicht hilfreich sein. Und vor allem darf ein Regierungschef nicht darüber entscheiden, wann und ob ein Buch hilfreich ist. Das ist nicht sein Job. 4 Jahre vorher hatte ich was Ähnliches erlebt, in geringerer Intensität. Da habe ich ein Buch geschrieben mit dem Titel Hurra, wir kapitulieren. Das kam 2006 heraus. Es war verglichen mit allem, was heute passiert, war es vollkommen harmlos. Bestand aber, Sarrazins Buch war eine richtige, solide wissenschaftliche Arbeit. Meines war eine Sammlung von anekdotischen Evidenzen, völlig was anderes. Und da war zum Beispiel eine Geschichte, nämlich in Duisburg, es ist komischerweise immer wieder Duisburg. In Duisburg hatte eine Frau ihr Pferd Mohammed genannt. Und daraufhin bekam sie einen Anruf von der Polizei, sie soll das sein lassen, es könnte als Provokation verstanden werden. Das war schon 2005, 2006. So neu ist das nicht. So, und die Tatsachen und die Fakten und alles, was dazugehört, das liegt ja auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass es eine Zensur gibt, dass es verhindert wird, dass diese Bücher nicht erscheinen können. Selbst in den öffentlich-rechtlichen Programmen haben sie ab und zu wirklich gute Dokumentation, gute Geschichten. Ich kann Ihnen nur Arte und Dreisat empfehlen, allerdings erst nach Mitternacht. So lange müssen sie schon durchhalten. Also ich mache das jeden Abend. Also wir haben die Tatsachen, die auf dem Tisch liegen, und wir haben die Leugnung und die Verleugnung dieser Tatsachen. Reinhard hat es angesprochen, das sind freudianische Phänomene. Ich habe vor kurzem eine junge, engagierte Frau im Fernsehen erlebt, die sagte, das Problem sind nicht die straffällig gewordenen Zuwanderer, das Problem ist, dass wir nicht genug Psychiater haben, um sie zu behandeln. Völlig im Ernst, völlig im Ernst, das ist gesendet worden. Für mich, es tut mir wahnsinnig leid, das zu sagen, weil ich diesem Land doch irgendwie verbunden bin, Deutschland ist ein Failed State. Ein Land, das die Sicherheit seiner Bürger nicht garantieren kann, ist ein Failed State. Wenn es dann Debatten darüber gibt, wie die letzten 2, 3 Tage, wo die Kriminalität zu- oder abgenommen hat, dann ist das wirklich ein Versuch, die Realität wieder auszublenden, sie zu verleugnen. Und damit fängt jedes Unglück an. Ich kann Ihnen einen Vortrag von Milton Friedman empfehlen. Den hat er schon vor 30 Jahren gehalten. Sie finden ihn aber im Netz. Und Milton Friedmans Grundthese war, Entweder sie haben offene Grenzen oder sie haben einen Sozialstaat. Aber einen Sozialstaat mit offenen Grenzen können sie nicht haben. Das hat Milton Friedman vor über 30 Jahren geschrieben. Er ist ich glaube, er lebt nicht mehr. Er hat wunderbar vorgetragen. Das war ein großartiger Ökonom. Und man konnte auch alles, was er sagt, auch verstehen und nachvollziehen. Was man bei Herrn Fratscher nicht unbedingt behaupten kann. So, und wir haben hier aus diesem Land ist wirklich eine Potemkinsche Republik geworden. Die Fassaden stimmen und dahinten, hinter den Fassaden, tobt sich das Elend aus. Und die Unlogik, wenn ich dieses Telefon fallen lasse, fällt es nach unten. Es kann nicht nach oben fallen. Außer, dass die Grünen es so beschließen, nicht? Dann fällt das Telefon vielleicht nach oben und trotz allen Regeln der Schwerkraft. Und ich sagte es schon, die Einwanderungspolitik, dieses Selbstbestimmungsgesetz, es hat eine Fiktionalisierung der Realität gegeben.
Auch das Cannabisgesetz.
Auch das Cannabisgesetz, ja. Diese Absurdität, dass man sich zu Vereinen zusammenschließen muss, auch diese wahnsinnige deutsche Detailtreue, diese Clubs dürfen nicht näher als 150 Meter zur nächsten Schule sein oder zum nächsten Kindergarten. Das ist wahnsinnig. Sie müssen das mal lesen, wirklich. Und Hunderte von Bürokraten und Tagedieben haben an diesem Gesetz monatelang gearbeitet. Sie wissen schon, wir wollen ja die Bürokratie abbauen. Ich bin eigentlich dagegen. Ich finde, mehr Bürokratiewagen wäre das richtige Motto für diese Tage. Wir haben allein die Bundesregierung beschäftigt ungefähr 50.000 Mitarbeiter. So viele gab es noch nie und es werden immer mehr. Und das Gerede vom Bürokratieabbau ist der reine Hohn. Sie können sich vom Gegenteil täglich überzeugen, indem Sie ein paar Statistiken nachschauen. Und das ist es, woraus ich wirklich keinen Ausweg sehe, aus diesem Selbstbetrug. Je länger Sie sich, ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, dann höre ich auch auf, versuchen Sie mal die Telekom anzurufen, nicht? Seien Sie mutig, vergessen Sie Ihre Depressionen, Ihre Verzweiflung, unternehmen Sie was, rufen Sie die Telekom an. Und Sie werden eine wunderbare, geschulte Stimme hören. Guten Tag, Ihr Anruf ist für uns sehr wichtig. Bitte bleiben Sie dran. Der nächste freie Mitarbeiter wird gleich mit Ihnen sein. Wenn Sie in dem Moment nicht auflegen, haben Sie verloren. Sie müssen sofort auflegen, weil wenn Sie nach 2 Minuten nicht auflegen und Sie hören wieder diese Ansage, sagen Sie sich, ich habe doch schon 2 Minuten gewartet. Jetzt muss er. Nein, Sie werden 5 Minuten warten und 10 und 15 Minuten. Und je länger Sie warten, umso länger sind Sie bereit zu warten, weil Sie schon so lange gewartet haben. Und genau das erleben wir jetzt. Wir müssen diesen ganzen Quatsch glauben, weil wir an diesen Quatsch so lange geglaubt haben. Die Sache mit dem menschengemachten Klimawandel, die Sache mit dem Elektroauto, die Sache, die Frau Paus so wunderbar definiert hat, nicht? Es kann, was hat sie gesagt? Ich krieg's nicht hin, aber es war ungefähr in der Art, es kann eine Frau mit Penis geben. Ja, wirklich, ja. Es kann ein Krokodil in der Gestalt eines Eichhörnchens jetzt geben. Das kann es wahrscheinlich auch. Wir sind mit diesem ganzen Quatsch die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber ich denke so seit der Wiedervereinigung hat das wirklich wahnsinnig zugenommen, weil das halt so ein wunderbares Geschenk Gottes war und so ein Wunder und weil es die friedliche Revolution war, kein Blut geflossen ist. Ich glaube, mit der Wiedervereinigung haben die Deutschen angefangen, an Wunder zu glauben. Bis dahin zählten irgendwie noch Tatsachen, aber seitdem sind das Wunder. Dann das Wunder der Facharbeiter, nicht wahr? Und wir bekommen Menschen geschenkt. Können Sie sich noch an Aydan Özoguz erinnern, die 2016 oder 2015 gesagt hat, wir werden unser Leben täglich neu aushandeln müssen? Ich meine, an der Stelle hätte man die Notbremse ziehen müssen und Frau Özoguz irgendwo zur Rehabilitation in den Kongo schicken sollen. Wir werden unser Leben täglich neu aushandeln müssen.
Täglich, ja.
Ja, täglich.
Warum nicht stündlich?
Genau, warum nicht stündlich? In 5 Minuten sage ich Ihnen genau das Gegenteil. Sie müssen es einfach hinnehmen. Eine Demokratie, eine zivilisierte Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass es Regeln gibt. Diese Regeln können auch verändert und der Zeit angepasst werden, sind von keinem Ewigkeitswert. Aber täglich Lebensbedingungen aushandeln? dass es ein absolut antidemokratisches, antizivilisatorisches Gehabe. Und all das haben wir lange hingenommen und jetzt kriegen wir die Lieferung. Jetzt kriegen wir die Quittung. Geliefert wie bestellt.
Ja,